schafft Frieden, sondern das Lamm. Also nicht der starke Löwe schafft Frieden. Das ist ja heute so die Debatte, ne? Man muss mit Stärke antworten. Und die Bibel sieht das anders. Da schafft das Lamm den Frieden. Man könnte es auch so sagen, Gott hat mit Liebe Frieden gemacht. Darum soll es gehen. Gott hat mit Liebe Frieden gemacht. Frieden kann nur mit Liebe geschaffen werden. Und diese Liebe hat uns Jesus beschrieben. Wir haben es am Anfang schon gehört zur Begrüßung, wo Jesus diese Liebe aufzeigt. So hat Gott die Welt geliebt. Also so ist diese Liebe, nämlich, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Diese Liebe, eine hingebende Liebe. Gott hat seinen Sohn hingegeben aus Liebe. Jeder, der das glaubt, soll gerettet werden. Und diese friedensstiftende Liebe wollen wir jetzt in der Predigt betrachten. Und dazu hören wir Lesungen, Texte aus der Kreuzigung. Und um das so ein bisschen abzusetzen, haben wir uns das aufgeteilt. Thomas wird dann jeweils die Texte lesen und ich werde was dazu sagen. Zunächst hören wir aber, was über die Liebe gesagt ist.
Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allen Stand. Die Liebe hört niemals auf.
Das Hohelied der Liebe wird gern bei Hochzeiten gelesen. In diesem Zusammenhang klingt es wirklich sehr schön. Es beschreibt das Ideal der Liebe zweier Menschen. Aber dieses Hohelied der Liebe passt auch zum Leiden und zum Tod von Jesus. Da sehen wir dann die brutalen Konsequenzen dieser Liebe. Wenn das Hohelied der Liebe, das, was wir eben gehört haben, konsequent gelebt und geliebt wird, dann kann das brutale und tödliche Folgen haben. Dann kann es grausam werden. Die Stunden der Gefangennahme, der Verurteilung und Hinrichtung von Jesus sind geprägt von Unrecht, von Brutalität und von Hass. Wir erinnern uns, eben saß noch Jesus mit seinen Freunden gemütlich und gesellig beim Abendessen. Er kündigte wieder mal seinen Tod an und wieder einmal haben sie es nicht realisiert. Und dann ging alles ganz schnell. Wenige Stunden später im Garten Gethsemane wird Jesus von Soldaten verhaftet. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Erstes Verhör noch in der Nacht beim jüdischen Rat. Gotteslästerung ist die Anklage. Er schweigt. Sie provozieren ihn. Er bleibt ruhig. Sie befinden ihn für schuldig. Wie kann er nur behaupten, er wäre Gottes Sohn? Das ist anmaßend, unerhört. Sie schlagen ihn. Nächsten Morgen, zweites Verhör bei Pilatus. Der römische Statthalter, Machthaber. Nur er kann das Todesurteil verhängen. Und das fordert der Hohe Rat. Unnachgiebig. Pilatus sieht's anders, er findet keine Beweise. Doch die Menge draußen tobt, sie wollen ihn tot sehen. Und Jesus? Immer noch ruhig. Pilatus befindet ihn für unschuldig. Doch der blutrünstige Mob schreit auf, kennt kein Erbarmen, kreuzige ihn. Pilatus fällt das Urteil. Tod am Kreuz, sofort. Jetzt.
Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen Spitzendornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und gröhlten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf.
Maximaler Hass. Maximales Unrecht. maximale Brutalität, maximale Demütigung. Und die Antwort darauf, das Maximum an Liebe.
Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter ist, der Christus? Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu: Wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst.
So, Job erledigt, Kreuz aufgestellt, Verbrecher hängt. Jetzt noch abwarten, bis es vorbei ist. Aber das kann sich aus Erfahrung um Tage handeln, bis denen die Luft ausgeht. So oder so ähnlich mögen die römischen Soldaten vielleicht gedacht haben, nachdem sie Jesus an das Kreuz genagelt hatten. Und dann fingen sie an, über seine Kleider zu verteilen und um das beste Gewand zu würfeln. Er braucht es ja schließlich nicht mehr. Ganz schön makaber und respektlos. Vor seinen Augen verteilen sie das bisschen, was er noch hat, seine Kleider. Er braucht es ja nicht mehr. Und den religiösen Führern und den herumstehenden Menschen fällt auch nichts Besseres ein, als Jesus dort am Kreuz noch zu verhöhnen. Befrei dich doch selbst, allen anderen hast du doch auch geholfen. Komm doch runter vom Kreuz, wenn du kannst. Als Sohn Gottes soll das doch kein Problem für dich sein. Als hätten all diese fürchterlichen Schmerzen nicht gereicht, braucht es noch die Demütigung. War es nicht genug, dass er da am Kreuz hing, zum Tode verurteilt? Wie bösartig ist es dann, jemanden noch zu verhöhnen und zu demütigen, sich über ihn lustig zu machen? Und Jesus? Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist vollkommene Liebe. Das ist hohes Lied der Liebe gelebt. Die Liebe erträgt alles. Jesus schaut sie an, er sieht, wie sie dastehen und lästern und höhnen und lachen. Aber er sieht nicht die sensationsgierige Masse, sondern er sieht nicht den Hass in ihren Gesichtern, sondern Hilflosigkeit, Verwirrung, Verirrung. Er sieht Menschen, die nicht wissen, was sie da tun. Es ist nicht zu begreifen, wie sich Jesus für diese grausamen Peiniger einsetzt. Nachdem er alle Anschuldigungen stillschweigend ertragen hat, die Peitschenhübe, die Demütigungen über sich ergehen hat lassen, hängt er am Kreuz, blutüberströmt und nackt. Da erwartet man doch Vergeltung. Wehr dich doch gegen diese ganze Ungerechtigkeit. Lass nicht zu, dass das Böse wieder einmal triumphiert. Und vor allem, so geht man nicht mit dem Sohn Gottes um. Zeig ihnen, wer du wirklich bist. Ruf die himmlischen Heerscharen, damit sie Gottes Ehre wiederherstellen. Steig vom Kreuz und sie werden verzweifelnd vor dir niederfallen und um Gnade winseln. Das wäre doch mal eine Reaktion, oder? Auch wenn wir uns alle zutiefst nach Frieden sehnen, in unserer menschlichen Natur liegt aber eher die Suche nach Vergeltung. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist in uns drin. Vordergründig suchen wir Frieden, natürlich, aber tief innen drin schreit es in uns nach Vergeltung. Aber Jesus lebt Vergebung, nicht Vergeltung. Und so stiftet er in seiner dunkelsten Stunde Frieden. In diesen tiefsten Stunden seines Lebens lebt er genau diese herausfordernde Feindesliebe, die er einst gepredigt hat. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt: Liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, Liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Oder die weniger bekannte Aussage nach Lukas: Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Und genau das tut Jesus am Kreuz. Er bittet stellvertretend für seine Peiniger. Ja, er entschuldigt sogar ihr Verhalten vor Gott. Vater, sie wissen gar nicht, was sie da tun. Jesus will keine Vergeltung. Er schwenkt nicht das Racheschwert, sondern die Friedensfahne. Und so stiftet er am Kreuz Frieden zwischen Gott, dem Vater, und seinen Feinden. Er liebt seine Peiniger so sehr, dass er bei seinem Vater für sie eintritt und um Vergebung gebeten hat. Hier sprach die Liebe selbst. Jesus reagiert auf das Maximum an Verachtung mit einem Maximum an Liebe. Lass uns einen Moment der Stille halten und das auf uns wirken und das betrachten, was dort Jesus getan hat, diese unfassbare, maximale Liebe.
In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus.
Auch diese Szene ist sehr beeindruckend. Wie krass, dass Jesus das noch kann. Unter qualvollen Schmerzen an andere denken. Seine Lieben im Blick haben und das in seiner dunkelsten Stunde. Während er Todesqualen leidet, sieht er seine Mutter Maria unter dem Kreuz stehen. Er sieht ihren Kummer, ihren Schmerz. Es berührt ihn, wie sie dasteht und leidet, wie ihr Mutterherz weint. Für niemanden war es schlimmer, am Kreuz zu sehen, wie Jesus dort stirbt, als für die eigene Mutter. Ihr eigener geliebter Sohn, wie ein Verbrecher zum Tod verurteilt. Und trotz seiner Qualen sieht er die Not seiner Mutter, den Schmerz der Mutter. Wer wird für sie da sein, wenn er tot ist? Wer kümmert sich um sie, damit sie versorgt ist? Und neben ihr sieht er Johannes stehen, der einzige seiner Jünger, der nicht abgehauen ist. Und er bringt die beiden zusammen. Mutter, ich habe dich nicht vergessen. Ich lasse dich nicht alleine zurück. Es ist gesorgt für dich. Du wirst Teil einer neuen Familie. Diese liebevolle Szene ist sehr berührend. Mitten in furchtbaren Schmerzen, als Jesus selbst schutzlos und nackt der Meute ausgeliefert ist, spendet er seiner Mutter Trost und Schutz und Sicherheit. Mitten im Sturm ihrer Gefühle schenkt er ihr Frieden. Er sorgt dafür, dass ihr Leben weitergehen kann. Und das ist ein Frieden, der höher ist als unsere Vernunft, so wie es Paulus später geschrieben hat. Und das ist doch tröstlich für alle, die einen lieben Menschen verloren haben. Zu wissen, Jesus sieht den Verlust und die Trauer und er schenkt Frieden im schlimmsten Sturm des Lebens. Aber auch Johannes ist als Beispiel für uns gegeben, die wir zu Gottes Familie gehören, dass wir dort, wo Menschen einen lieben Menschen verloren haben, im Namen Jesus Sicherheit schaffen, Trost und Versorgung durch eine neue Familie, durch die Familie der Gläubigen, diesen Menschen dann aufzunehmen und besonders zu tragen. Wir wollen noch eine dritte Szene anschauen.
Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus, beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Wir wissen nicht, was dieser Mensch ausgefressen hat, aber eines war sich dieser Verbrecher sehr bewusst: Ich habe den Tod verdient. Und ihm war klar, der Mann, der da neben mir hängt, das ist garantiert kein Verbrecher. So benimmt sich kein Verbrecher. Manche sagten sogar, er sei der Sohn Gottes. Und das war ja eigentlich das, wofür sie ihn verurteilt hatten. Der Verbrecher wusste: Ich hab's verbockt. Ich verdiene nicht nur die Todesstrafe, sondern auch die Hölle. Das war ihm klar, wo es hingehen wird. Aber wenn dieser Mann neben ihm wirklich der Sohn Gottes ist, dann gibt es hier noch eine ganz kleine Hoffnung für mich. Meine einzige Hoffnung, Frieden für meine Seele zu finden und Rettung zu finden vor dem ewigen Tod. Und dann sagt er diesen ganz einfachen Satz: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Eigentlich ganz schön dreist, was der hier macht. Der Verbrecher hängt sich an den Sohn Gottes. Der, der eigentlich in die Hölle gehört, zu Recht, will in Gottes Reich. Und genau genommen bekennt er nicht mal seine Schuld. Keine lange Beichte. Nur ein kurzer, einfacher Satz: Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Aber wir wissen, Gott sieht das Herz an. Da kommt es nicht auf die Formulierungen an. Gott sieht das Herz. Er spürt die Echtheit dieser Bitte. Und so einfach und schlicht die Bitte dieses Menschen war, so erlösend die Antwort Jesu: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Unfassbar, was für ein Versprechen. Ich nehme dich mit. Du gehörst zu mir. Du gehörst dorthin, wo ich bin. An den Ort, wo es keine Tränen und kein Leid mehr gibt. Wo es nichts Böses gibt. Mit mir kannst du dahin kommen. Und dazu braucht es nicht mehr als ein Herz, das bereut und seine ganze Hoffnung auf Jesus setzt. Der Autor und Pastor Max Lucado hat einmal gesagt: Ich muss lächeln, wenn ich daran denke, dass durch die goldenen Gassen des Himmels ein Ex-Knastbruder spaziert, der mehr über die Gnade weiß als 1000 gelehrte Theologen. Selbst die reinsten und heiligsten unter uns verdienen den Himmel ungefähr genauso wie der Verbrecher am Kreuz. Wir alle benutzen die Kreditkarte Jesu und nicht unsere eigene. Zum dritten Mal staunen wir über diese einzigartige Liebe am Kreuz. Über Jesus, der seine Mitmenschen durch Schmerzen hindurch geliebt hat, ob gut oder böse, ob hassend oder trauernd, geliebt bis zum Ende. Jesus kümmert sich um die Menschen, die ihm nahestehen, bis zu seinem letzten Atemzug. Und seine maximale Liebe lässt sich auch nicht durch maximale Verachtung besiegen. Er kümmert sich sogar um die, die ihn hassen. Er setzt sich für sie ein, sucht sogar eine Entschuldigung für sie. Er betet für seine schlimmsten Feinde und bittet seinen Vater, ihnen zu vergeben. Er schwenkt nicht das Racheschwert, sondern die Friedensfahne. Er kümmert sich um seine Mutter, die nicht nur Witwe ist, sondern jetzt noch ihren Sohn verliert. Und er schenkt ihr in ihrem schlimmsten Sturm ihres Lebens Sicherheit und Frieden. Und Jesus kümmert sich sogar um den Sünder, der auf den letzten Metern seines Lebens einsieht, dass er den Tod und die Hölle verdient hat. Er hat kurz zu seinem Tod realisiert, dass dieser Jesus für ihn die einzige Hoffnung ist, die einzige Rettung. Und Jesus verspricht ihm das Paradies und ewigen Seelenfrieden. Das ist Liebe. Am Kreuz wird das hohe Lied der Liebe konkret. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Amen.